Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Angie. In Episode 1 hat Angie von den Anfängen ihrer Drogensucht erzählt. Wie die Mutter sie zu sehr behütet hat, während der Bruder im Stadtteil beginnt, mit Heroin zu dealen. Über seine Freunde kommt sie dann als 12-Jährige das erste Mal mit dem Stoff in Kontakt. In der Schule wird über die Symptome des Konsums hinweggesehen, aber ein Sozialarbeiter schickt sie schließlich auf Entgiftung. Hier kommt sie mit echten Junkies in Kontakt, die ihr das Handwerkszeugs beibringen und wie man einen Schuss setzt. Gibt es den Stoff anfangs noch kostenlos, so wird mit den ersten Suchtanzeichen der Preis fällig. Ihre Kindheit. Um als 13-Jährige auf die Schnelle die notwendigen Summen aufzutreiben, stellt sie sich auf den Strich. Episode 2. Familienbande, Mädelsspiele, Koks auf Methadon, Erlebnispädagogik, Pferdemädchen, Furzgesicht, Mutter und Stiefmutter, Kunsthaut, rumänische Hyäne, meine farbige Welt.
Ich hab's die ganze Zeit vorher auch gar nicht gewusst, dass ich überhaupt noch einen anderen Bruder hab. Also meine Mama hat immer so getan im Nachhinein, als hätte es mir mal erzählt und ich wieder nicht zugehört hätte. Aber sowas hätte ich mir mit Sicherheit gemerkt, glaub mir. Wenn dir erzählt wird, du hast einen Bruder, den du nicht kennst, das weißt du sicher noch. Die zwei haben die gleichen Vater und Mutter, aber da ist einer in Italien geblieben beim Vater und einer bei meiner Mutter. Und mein Bruder in Italien, der ist 7 Jahre älter wie ich. Der hatte auch mit Drogen zu tun und auch mit Heroin. Und dann wollte ich nicht auch noch dann da kommen und das gleiche Problem haben. So, meine Mama hat mir übelst leid getan, so, aber ich konnte nichts dran ändern. Und für die anderen zwei muss ich mir nicht auch noch den Kopf zerbrechen. Ja, meine Eltern waren geschieden, relativ schnell. Also, wo ich mich erinnere, mein Bruder hat mehr von meinem Vater gehabt als ich. So. Also die haben, da gibt's Bilder, wo die miteinander spielen. Darauf war ich eifersüchtig, mein Leben lang. So, weißt? Denn mit mir wollte der nichts spielen. So. Erstens, glaube ich, Italiener wollten immer einen Sohn. Und das war ich nun mal nicht. Und wo ich 4 war und ich mal mehr Mädelsspiele gespielt habe, wollte er gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Draußen war ich gar nicht wie ein Mädchen. So draußen wäre ich eher so der Baumkletterer und so Erlebnis muss sein und so. Aber drinnen ist dann halt mal auch mal die Barbie oder so und das passte ihm einfach nicht. Und irgendwie, also wie gesagt, mein Bruder hat mehr von dem gehabt wie ich. Und dann hat man, die haben sich halt scheiden lassen, wo ich 4 war oder 5, sowas. Ja. Und dann habe ich ihn nur noch hier mal und da mal sehen müssen, weil das Jugendamt wollte. Und danach haben sie es dann auch eingesehen, dass er das gar nicht will. Und dann musste ich auch nicht mehr hin und bin auch nicht mehr hingegangen. So. Mein Bruder musste mich mal mitnehmen, aber so unter seine Fittiche nehmen. Er hat den Leuten gedroht, wenn sie mir was geben, dann haut er den aufs Dach, was auch immer. Ja, aber natürlich, es waren auch meine Freunde, wie gesagt, nur nicht zum gleichen Zeitpunkt. Also die haben mit dem oder am Anfang sogar von dem ihre Drogen gekriegt und ich habe nachher meine von anderen bekommen, die er draufgebracht hat wahrscheinlich noch. Ich büße noch Schuld wahrscheinlich, die er verübt hat. Nein, also mein Bruder, er ist dann nach Frankfurt gezogen und ich glaube, der hat dort unten sein Leben teilweise noch weniger im Griff wie ich, aber der arbeitet halt immer. Der arbeitet schon immer, aber so seit unsere Mutter tot ist, sehe ich ihn höchstens mal, weil er wieder das Bedürfnis hat, mir kurz Geld vorbeizubringen, aber eher selten, ganz selten. Also ich sehe ihn einmal im Jahr oder so. Irgendwie ist da was gar nicht richtig, dass so gar keiner für einen anderen irgendwas sagen will, oder? Mein Bruder interessiert sich eigentlich einen Scheiß, dass das so war, ja? Meine Mama hat es immer interessiert, die konnte es nur nie zeigen. Von der hat er auf die Klappe gekriegt. Aber irgendwie läuft da was gar nicht richtig. Aber es ist mir halt nie so aufgefallen. Warum haben wir nicht so auch gar kein Interesse, den anderen so zu sehen oder so? Ich bin zwar immer verletzt gewesen, wenn mein Bruder mal wieder gesagt hat, er kommt und kam nicht. Aber so wirklich selber fühle ich mich dann auch immer erleichtert, wenn er doch nicht kommt. Ist ganz komisch. Und wo meine Mama dann gestorben ist, habe ich mich auf einer Entgiftung wiedergefunden. Das war das letzte Mal, als ich entgiften war. Und das war vor, ich denke, ich kann es dir nicht genau sagen, 13 Jahre oder sowas. Also nicht, dass ich seitdem her sauber wäre oder so, aber ich bin zumindest nicht mehr wirklich mit Koks oder so belastet. Zusätzlich Age wird bei meiner Menge an Methadon mittlerweile auch nichts mehr bringen. Also ich kriege viel zu viel Methadon, um dass man das noch merken würde auch. Ja, Fluch und Segen zugleich, wenn man manchmal denkt, ich würde gern, aber uns kommt doch nicht an irgendwie, dann kann es auch in den Mülleimer schmeißen. Ich habe dann erst ein Kokainproblem bekommen, wo ich substituiert wurde. Weil irgendwie ein Drogenproblem hast du ja, also einen Kopf zu brauchst du trotzdem irgendwie. Und wenn du das Meta gewöhnt bist, dann macht es es ja auch nicht mehr. Also kommt halt jetzt das Gegensätzliche dran. Eine Kokainsache. Ich habe damals noch gearbeitet im Kochneff und Oettinger, so ein Buchverlag in Vaihingen. Und ich habe, glaube ich, 3 Tage gekokst und nicht geschlafen. Und dann bin ich mittags, wo ich am Schreibtisch saß, fast eingeschlafen und habe gedacht, jetzt gehst du mal aufs Klo und wäsch kurz dein Gesicht. Und wo ich mich kurz hingesetzt habe, bin ich auch schon eingeschlafen und bin aufgewacht, wo ich gesehen habe, 4 Stunden später, meine Mama hat dort gearbeitet und so habe ich überhaupt den Job bekommen. Und plötzlich bin ich dort dicht und dort schlafe ich ein. Und das war so schlimm, das war das Schlimmste, was ich hätte je machen können, in die gleiche Firma von meiner Mama gehen. Aber da bin ich dann wirklich eingeschlafen, weil ich eine Hirnblutung hatte oder ein Schlägle oder sowas. Und das mit der Hirnblutung festgestellt haben sie dann erst viele Jahre später. Aber seitdem sie da drin rumoperiert haben, ist es halt so, wie wenn dir dann irgendwann einer die Leitung abdreht, wo dir erklärt, was du gerade eigentlich sagen willst. Und dann musst x-mal nachfragen und dann kommt es am Ende wirklich blöd. Und ich habe noch 2 Hunde und überstehe trotzdem irgendwie der Monat, ja. Aber das merkst du bei den Leuten gleich. Das Geld ist eben direkt in der Mitte weg. Ach Quatsch, schon viel früher in der Mitte. Früher war es bei mir auch so, an einem Tag war es weg, wenn es schlecht lief. Weil habe ich mit Koks angefangen, ging das Geld schneller, als man es kriegen konnte. Schneller als einmal konntest du wieder abgeben, weißt? Und dann war der ganze Monat schon gelaufen. Also gerade Kokain ist teuer und hat eben auf der Stelle so ein ekelhaftes Gefühl hinterlässt, dass wenn du jetzt sagst, jetzt ist Ende. So, das geht einfach nicht. Solange Geld irgendwo zu holen ist, macht man das dann auch. Man kann nicht aufhören. Deshalb finde ich es heute so ekelhaft. ich kann gar nicht, also ich will nichts mehr haben. Wenn heute einer kommt und sagt, ich lade dich ein, sage ich, ne, verschenk's, gibt's irgendjemand, der es braucht, aber ich will es nicht mehr haben. Ne. Ruin treibt dich halt wegen einem Schmerz dazu, Sachen zu tun, um das Geld zu kriegen. Bei Kokain ist es nur so, dass solange dieser eine erste Druck, solange man das als Druck macht, ja, und nicht als Nase, ist das nur eine Sache von Minuten. Und dann rennst du schon wieder und holst den nächsten Honey oder sowas, weißt? Weil das Einzige, was passiert ist, die Leute klingeln kurz im Ohr, alles wird ganz laut. Du hast das Gefühl, du erstickst, wenn es stark ist, ja? Hast du das Gefühl, du erstickst kurz? Alles wird ganz laut, dann rauschen deine Ohren und dann bist du kurz still und in deinem Element und dann war's das. Und da kann keiner nachvollziehen, warum man so viel Geld reinschmeißt. Wenn man, aber genau so ist es. Das ist der schönste Traum und der ekelhafteste Albtraum in einem. So. Und das alles innerhalb von höchstens 10 Minuten. Und dann rennt man schon wieder fahren und Neues holen. Und heute denke ich mir im Leben nicht mehr so. Schore war für mich, also Heroin war für mich das größere Problem. Entweder die Menschen fahren ab auf Schnelles oder halt eher so downiges Zeug. So, wenn du, war immer eher ein langsamer Drogengebraucher. Guck mal, so sollst du sein, Hopp.
Aber neben diesem allumfänglichen Rausch, den extremen Gefühlswelten und Stürmen und Nöten, die die Substanzen im Gehirn auslösen, gibt es dennoch weiterhin ein Leben und das Fortschreiben der Biografie. Trotz allem bleiben neben der Sucht auch noch Sehnsüchte.
Das Einzige, was ich durch die Drogen eben hatte, war, mit 17 hat man mich nach Irland gesteckt zum Beispiel. Das war noch so ein Jugendschutzding. Da gibt es sowas wohl auch auf dem Schiff, so Erlebnispädagogik irgendwie. Und ich war eben in Irland und die haben mich gefragt, ja, sollen die Tiere haben? Dann habe ich gesagt, ja, Pferde. Und dann hatten die Pferde. Und da musste ich zwar auch entgiften und dann durfte ich dorthin. Dort habe ich gekifft, aber sonst nichts. Das war schön. Das war meine schönste, kleine Zeit. Weil ich habe immer schon gern mit Pferden und so. Das ist ja der Traum, glaube ich, von jedem Mädchen so. Pferde und die gleich am Haus. Und das war in Irland so direkt an meinem Zimmer, war daneben dann Heu, dann kam das Gasthaus so und dann waren gleich die Pferde da. Und eine Halle hatten wir damals zwar noch nicht, aber die haben dann ziemlich schnell eine gebaut. Die haben sich recht schnell vergrößert, weil die haben mit Einreiten von Jungpferden ihr eigenes Geld verdient. Und ich habe dann noch diese Lehre in einem Rennstall gemacht. Und also konnte dann abends trotzdem mit dem Pferd, wo ich immer reite, auch dort abends über den Strand reiten. Und es war einfach schön. Das ist was ganz anderes zu dem, was es jetzt geworden ist. Und eigentlich war das auch nicht der Plan. Ich hätte dort eine Arbeit gehabt und eine Wohnung. Ich hätte dort bleiben können. Aber das Programm fängt an in Deutschland und endet in Deutschland. Dann musste ich wieder hierher. Und dann hieß es, ja, jetzt könnte ich zurückfliegen, direkt am Flughafen. Aber wenn du dann deine Mama zum ersten Mal wieder siehst und eigentlich eh ein Mama-Kind bist, sagst du auch nicht Hallo und Tschüss, ich gehe jetzt wieder, sowas. 3 Jahre habe ich sie nicht gesehen, weil da war ich da unten und sie hier oben. Ich habe ja da meine eine Lehre gemacht, die für Irland gereicht hätte. Für Deutschland fehlt Theorie beim Pferdewirt, aber in Irland nicht. Da hätte ich alles gehabt. Aber da musste ich hier hin und dann habe ich es nicht mehr geschafft, dorthin zu fliegen. Ja. Also Pferdewirt ist, da gibt es Schwerpunkt Zucht und Haltung. Das machst du zum Beispiel eher, wenn deine Eltern einen eigenen Hof haben und du den mal erben sollst. Weil Zucht und Haltung macht keinen Sinn, wenn du keinen eigenen Hof führen willst, weißt? Oder kein Besamungstechniker werden willst oder so. Dann macht es keinen Sinn. So, und das wollte ich nicht. Man zwingt dich wieder zurück. Das ist wirklich ein Zwang gewesen. So, ich habe gehofft, die lassen mich einfach in Ruhe, dann wäre ich einfach dort geblieben und fertig. Und so musste ich halt mit dem dann hierher zurückfliegen. Und meine Mutter hat mich wiederum in Irland die ganze Zeit belogen, dass sie nicht mehr ihren unsympathischen, blöden Lebensgefährten hatte, wie schon seit meiner Kindheit. Der tauchte immer auf, ich musste mit ihr umziehen. Und dann tauchte der wieder auf, weißt du, also immer, wenn man gerade umgezogen war, war der wieder da. Also ich habe es nie verstanden, aber ja, so. Und die hat mir die ganze Zeit nicht die Wahrheit gesagt, dass der immer noch, oder schon wieder bei ihr ist, wie auch immer. Und ich sitze bis abends da mit ihr und rede und plötzlich geht ein Schlüssel in die Tür und ich denke, wer kommt denn da? Und ich sehe schon die Hand und habe mir gedacht, ich gehe sofort irgendwo hin, sonst flippe ich aus. Wenn ich den Typ schon sehe, echt, meine Mama hätte mich auch nie auf der Straße gelassen, wenn der nicht da gewesen wäre. Die hat mich immer gesucht. Die ist auch so, ich habe sie öfter gesehen, mit dem Auto rumfahren. Sie wollte mir meinen Ausweis bringen, dass ich nicht immer von den Cops da irgendwo wieder wurde angerufen. Und irgendwann hat es einfach auch gar nichts mehr bringen können, wenn sie dich dann auch wieder so nach Hause und wieder nach, irgendwann kann es nichts mehr bringen, wenn du nicht mehr glauben kannst an einen Mensch, so, was er sagt, weißt. Und der ihr Freund kam einmal von der Arbeit und sagt zu mir, geh auf deinen Platz. Dann habe ich gedacht, der redet mit meinem Hund und habe meinen Hund in mein Zimmer geschickt. Und dann wiederholt er das. Und ich saß doch ganz in meinem Wohnzimmer, weißt du, und muss mich dann von so einem Furzgesicht da anschreien lassen, so, ich soll doch auf meinen Platz gehen. Ich konnte gar nicht glauben, dass der tatsächlich mit mir redet. So. Und am nächsten Tag bin ich dann auch gegangen. Und seitdem bin ich dann halt da in der Stadt nur noch gewesen.
Unmittelbar nach 3 schönen Jahren in Irland scheint hier der Punkt of no return zu sein. Gibt es so etwas wie einen Moment, in dem sich alles entscheidet und das Schicksal unumkehrbar wird? Oder sind es lauter kleine Kipppunkte, aus denen sich die Katastrophe zusammensetzt?
Nur war der zu mir einfach so offensichtlich, dass er mich nicht mag. Dass er mich nicht mag, so offensichtlich. Das hat er mir immer gesagt und das hat er nie versteckt. Aber dann eben solche Sprüche wie geh auf deinen Platz. Weißt du, sowas hat er halt dann gesagt. So was dich auch wirklich niedersetzen soll und dir das auch schön zeigen soll. Und dann meine Mutter, die dann nie für mich eingestanden ist und gesagt hätte, red mal nicht so mit meinem Kind oder sowas. Also ich hätte es nicht so zugelassen, der hätte aber wirklich auswandern können, es wäre mir egal gewesen. Also was mit Sicherheit damit zusammenhängt, ist, dass ich seit meines Lebens keinen Partner habe oder so. Ich will, das möchte ich eigentlich nicht. Also ich habe zwar eine Tochter und auch einen Vater der Tochter, aber wir waren nicht lange zusammen. Und dann kam auch schon raus, dass nachdem ich schwanger war, kurze Zeit später, ist seine Zweitfrau, oder wie man das so schön sagt heute, der ist mir fremd gegangen, hat gleich dann unsere Tochter kam und 2 Monate später kam seine Tochter mit der anderen. Und ja, und das, ich alleine und das alles hat mich, ich habe es aber trotzdem nicht hingekriegt. Ich habe es nicht geschafft. Und dann hat mein Mann das einfach besser geschafft, nüchtern zu bleiben. Er hat es besser geschafft, weil seine Freundin hatte dann auch direkt ältere Kinder, wo halt er, die hätte ihn auch rausgeschmissen, wenn er da irgendwie dicht oder so, das hätte er sich nicht so getraut. Und dann sind die eben eine Familie geworden und kam die erste kleine Tochter und jetzt haben sie noch einen Sohn zusammen. Und wo dann meine Tochter 5 war oder so, ja, so 5, 4, war das dann so, dass die wollten heiraten und die waren eine Familie und der war nicht drauf mehr, der war sauber geworden und dann habe ich, meine Tochter wollte halt, hat halt immer gefragt, warum sie nicht auch da, zusammen mit den Kindern und dem Papa und so da sein könnte. Und dann habe ich halt mit ihm gesprochen, ob sie auch wirklich so wäre, dass ich da mein Kind, nicht, dass sie, weil sie mich nicht leiden kann, irgendwie zu meinem Kind böse wäre. So ist sie aber nicht, habe ich dann festgestellt. Das war wirklich eine liebe Frau. Und die hat dann ihre Kinder, die hat die immer in den Himmel gehoben. Die hat wirklich alles für die getan. Und ich wollte, dass meine Tochter sich da nicht so wie das von mir aus nicht das schwarze Schaf, sondern so halt, ja, so stiefkindmäßig behandelt werden würde, dachte ich mir vielleicht, weil sie mich halt nicht leiden konnte am Anfang. Aber mit dem Kind, das war alles cool. Das hat mich dann, sie hat mir die Sicherheit gegeben, dass ich das machen kann, mein Kind mal dort zu lassen für eine Woche und dann wieder hinzufahren und dann zu hören, wie sie es findet, ob sie es immer noch gut findet. Und so haben wir es dann auch behalten, wenigstens immer wieder zu telefonieren, dass ich mit ihr rede und wie sie es fand. Weil wenn sie es nicht schön gefunden hätte, hätte ich sie auch nicht dort gelassen. Und wenn ich sie nicht dort gelassen hätte, hätte ich sie aber auch nicht abgegeben. Dann hätte ich mit mir was ändern müssen. Also ich denke, für mein Kind hätte ich das schon geschafft. Es hat nur mehr Zeit gebraucht irgendwie. Jetzt ist sie 25. Da geht's gut, ja. Die ist jetzt Mama von einem Jungen. Ja. Also ich bin Oma eigentlich. Aber so fühle ich mich gar nicht. Wie gesagt, meine Tochter ist auch irgendwo im Kopf fast erwachsener wie ich. So. Und vor allem total anti-Drogen. Ich bin voll stolz, wenn das so alles stimmt, bin ich voll froh. Was mir Angst macht, ist diese Erbsache, wo es so fraglich bleibt. Weil es ist doch nicht zufällig, dass mein Bruder, mein mittlerer Bruder und ich, und obwohl wir gar nicht alle zusammen groß geworden sind, aber alle haben das gleiche Problem bekommen oder gehabt. Ja. Ich glaube, sie weiß natürlich, was ich bin. Also das weiß sie natürlich. Aber dass ich ihre leibliche Mama bin, das weiß sie. Aber ob ich jetzt die Mama bin oder das ist die Mutter und das ist die Mama. So rum wird es wohl sein, weißt? Also ich bin wohl dann eher in dem Bild die Mutter.
Hier muss noch einmal in der Geschichte zurückgesprungen werden. Noch einmal zurück nach Irland. Da gab es zum einen die Pferde, aber es gab auch einen Hund.
Wir hatten immer Hunde. So, früher hatten wir einen Pudel, Familienpudel halt. So typisch Familienpudel. Und dann, ich hatte meinen ersten eigenen Hund mit 21. Aber erst, also mit 21, weil ich da halt zurück war. Und da bin ich kurz vor von einem Hund gebissen worden, bei mir im Reitstall, von einem Dobermann. Und dann habe ich mir gedacht, nach dem Krankenhausaufenthalt, der hat 6 Wochen gedauert, habe ich mir gedacht, bevor ich Angst kriege oder so, jetzt lege ich mir einen Golden Retriever zu. Und wo das passiert ist, ist gerade noch der Hufschmied auf dem Hof gewesen. Sonst niemand, nur ein paar Kinder, ich und der Hufschmied. Und der ist Gott sei Dank noch mal hochgekommen mit so einer Schau. Erst mit dem Besen auf halbem Weg, wo der Hund mich schon aus der Wohnung, also der wollte mich in der leeren Wohnung behalten. Der war nicht blöd, der Hund. Der wollte mich bestimmt töten, also hundertprozentig. Weil der hat mir in den Kopf gebissen und dann nur noch in den Arm. So. Also der hat öfter reingebissen. Das hier war halt dann ein Riesenloch. Und da kam dann, für mich sah das aus wie ein rotes und ein blaues Kabel. Wie Kabel. Und aus der Neck kam das Blut so geschossen. Ja, wie in jedem Herzschlag halt ist das so Blut rausgeschossen. Und wo ich das selber nah, ich hab so einen Schock bekommen, wo ich das gesehen habe, dass der mich da die ganze Zeit am Beißen war, habe ich ja gemerkt. Bloß ich habe versucht, den rauszuziehen, um jemanden nach Hilfe zu rufen. Und der hat versucht, mich in der leeren Wohnung zu behalten. So, da muss ich erst mal so weit reagieren können. Weißt? Eigentlich hätte ich... Es hat ja nicht wehgetan da. Da habe ich noch alles versucht, um mich rauszukriegen. Der hätte mich umgebracht. Und dann merkst du einfach nichts mehr. Dann geht es nur noch also entweder raus oder ich schaff's nicht mehr. So, das war echt komisch. Es waren halt... gleich viele OPs, wo sie da machen mussten. Und auch in jeder OP wurde versucht, das Loch ein bisschen kleiner zu dehnen wieder. Und dann wurde Kunsthaut drauf gemacht, dann wieder zu ziehen. Und dann wurde wieder Kunsthaut eine Weile drauf gemacht. Also es war nicht sehr schön. Ja. Aber man muss alles mal erlebt haben, so. Ja, irgendwie, die Hunde sind mein heutiger Familienersatz. So. Seitdem habe ich auch einen Hund, weil ganz alleine, das wollte ich dann auch nicht sein. Aber auch heute noch bin ich lieber mit meinem Hund als eben stundenlang unten und guck mir das da an. So. Die Szene, ja. Die Szene, die Drogen. Den Umschlagplatz. Ja, so, meine Freunde sind einmal gestorben, nochmal gestorben, dann die dritte Generation gestorben und irgendwann willst du es nicht mehr. Und dann suchst du erst gar keine Freunde mehr. Und das sollte man eigentlich auch nicht, aber ich kann da keine mehr finden einfach. Ich bin mit am längsten da jetzt noch übrig geblieben, sag ich immer so. Ich wäre so gern teilweise mit manchen gegangen, so, weil meine Welt da einen Knicks bekommen hat. So. Jedes Mal wieder, wenn dann halt der Letzte, mit dem du da irgendwann mal aus Freundschaft oder aus Witz eine Freundschaft eingegangen bist, aus Jux und Dollerei, weil es mal gut gelaufen ist oder so. Und 10 Jahre später sind sie dann tot. ich für mich kann aus dem Ganzen nichts mehr schöpfen mittlerweile. So denke ich. Ich bin am liebsten allein. Das ist doch kein Leben, oder? Ich bin am liebsten alleine. Ich will eigentlich gar keinen Besuch, weil dann wird ja jeder sehen, dass es bei mir etwas haariger ist als woanders. Es ist ein Zimmer und ich habe zwei Hunde. Und wobei aber die Hunde zuerst da waren als das Zimmer. Also auch im Leben so. Meine Hunde waren mir immer noch ein Ticken wichtiger und länger. Mit für die bin ich auch auf der Straße geblieben, weil ohne die hätte ich locker im Sleep-In schlafen können. Aber mit Hunde ging das damals nur bei La Gaia, ein Hundezimmer zu bekommen. Und das habe ich dann halt dort genutzt auch. So, ja, das war, aber ich war dann froh, dass ich sie mit in meine Wohnung nehmen konnte. Die Hope ist, ich kann gar nicht sagen, was sie ist. Also ein Hund, aber welche Rasse? Das weiß man nicht, weil das ist so typisch Rumänien-Rasse, sie, wenn man sie sieht, das ist so die landeseigene Rasse mit irgendeiner Straße rauf, Straße runter Mix. Sie sieht so aus wie eine Hyäne irgendwie. Es ist wie so Drahthaar an einem Hund, wo es eigentlich nicht hingehört. Und der andere sieht aus wie ein Bulli. So ein Bulldog ist er und ist jetzt 4 Jahre alt, ja. Hope ist ungefähr 11. Sie kam aus der Tötungsstation und deswegen so ganz genau ist es da nicht protokolliert und schätzen lässt sich das bei Hunden schlecht. Tötungsstation ist in Rumänien, wo sie dann zum Beispiel 3 Wochen Zeit haben zum abgeholt werden. Wenn sie da nicht abgeholt werden, werden sie dann halt ganz stallgassenweise vergast dort so. Also weil das halt so alle auf einmal geht und sie da nicht jede eine Spritze geben müssen, was ja so teuer ist. Da gibt es ganz viele Vereine mittlerweile in Deutschland, die aus jedem Land so Hunde holen. Aber im Moment ist es hauptsächlich Rumänien, weil sie dort eben gleich umgebracht werden. Früher hatten die ganz, ganz viel herrenlose Hunde, aber nie so, dass sie aufeinander losgehen, weil es kein Essen gibt. Weil die beißen ja tatsächlich auch Kinder und Leute, die da rumlaufen. Wenn die jetzt zu dritt sind und sind halt die Hunde jetzt die Stärkeren, mal gucken, wer dann schneller rennen kann. Da rennen nämlich die Menschen auch vor die Hunde, weil die haben Angst vor denen. Deshalb sind die auch so böse zu denen. Also hoffe ich, dass das der Grund ist, weil sonst kann ich es mir nicht erklären. Meine Hunde, wenn es denn nicht gut geht, geht es mir gut. So. Ja, das ist meine kleine Welt. Da wird sie farbig. Wo meine Hunde anfangen, wird meine Welt farbig. So schöner könnte ich es dir eigentlich nicht sagen. Ja. So, weil mit dir selber beschäftigt, ist man eh jeden Tag und man sieht sich in jedem anderen, der dort zum Arzt geht, vielleicht auch immer wieder und will sich gar nicht so oft sehen. Weißt? So, sie ist einfach Straße. Sie ist selber wie ein Freigeist. Sie geistert am liebsten frei und stöbert ihren eigenen Weg entlang. So.
Wie ist die Beziehung zwischen den beiden? Was ist das?
Wie Mutter und Sohn. Sie, also die Hope hat, wo er noch nicht da war, aber der Lennox gestorben war, wollte sie jeden Welpen, den sie draußen gesehen hat, einfach mitnehmen. Sie wollte ihn am Kragen packen und mitnehmen. So. Also lieb tragen und so mitnehmen. Und dann dachte ich so, ja, ich werde auch gern wieder ein Welpe. So. Und dann haben wir uns ihn geholt und schon abends hat er bei ihr am Bauch geschlafen. So. Also er war zu jung zum eigentlich her, also der hat sich einen Mutterersatz gesucht, die waren nicht entwöhnt, gar nicht so. Dann hat er bei der geschlafen am Bauch, das war wirklich ein goldiges Bild. Aber heute ist dafür so, sie beschützt ihn, wo sie kann halt. Und mir macht es ein Problem, weil sie andere Hunde dafür im Arsch beißt. Nein, das ist ehrlich so, das ist so, das ist mein schöner Part vom Leben.
In der nächsten Episode geht es um das Leben mit der Sucht. Wie sieht ein Alltag unter Drogen aus? Wie funktioniert das mit der Substitution? Was ist Beikonsum? Welche Regeln werden einem Junkie auferlegt? Herzlichen Dank an Angie für die Gespräche und das Vertrauen und die Offenheit, mit der sie all das hier berichtet. Und Dank an Marlon Tubach für das Sounddesign und an die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg, die Bürgerstiftung Stuttgart und das Kulturamt Stuttgart für die Unterstützung bei der Produktion dieses Archivs. Musik Ego Express mit dem Stück Aranda. A world, a room, a destiny, a house. Produktion Uwe Kassai 2025.